Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus San Diego und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge der Neuronews vom diesjährigen AAN-Kongress im Rahmen des Roche-Nachrichten-Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Matthias Meurer, Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und ich freue mich, dass ich mich heute mit Privatdozent Dr. Marc Pablitzki aus Magdeburg über den heutigen Kongresstag austauschen kann. Hallo Marc, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Wie war dein Tag?
Ja, super. Also, ich bin das erste Mal in San Diego und es ist natürlich einfach eine tolle Erfahrung, hier zu sein. Tolle Mentalität, tolles Wetter. Also, auch einen schönen Tag, auch wie die letzten Tage. Einfach eine schöne Zeit hier.
Ja, alle sind total begeistert von diesem wunderschönen Kongresszentrum da in der B, ne? Man guckt da am liebsten raus, ne?
Ja, ja.
Und ist vollkommen begeistert. Ich habe die anderen auch immer gefragt, gab es irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist auf dem Kongress, wo du sagst, das ist irgendwie ungewöhnlich oder?
Ja, auf jeden Fall sehr ungewöhnlich ist, dass der Kongress mich so ein bisschen an ein Festival erinnert. Ich fahre selber gerne zu elektronischen Festivals und so ein paar Aktionen, so Yoga-Bereich, dann ist da so ein Tennisplatz, dann gibt's musikalische Einlagen, den Tag war ein Live-Sänger da, also es ist etwas ungewöhnlich, sage ich mal. Und heute früh hat jemand Klavier gespielt, gleichzeitig eine EEG-Haube aufgehabt. Ja. Bin jetzt nicht der EEG-Experte, aber ich würde sagen, die Artefakte, die man dort gesehen hat, da mehr erkennen konnte, naja. Fand ich ein bisschen schwierig.
Ich muss ja sagen, ich bin total begeistert von dem Design. Also
das stimmt.
Die Pop-Art, das so Roy Lichtenstein-mäßig, ist schon irgendwie ganz cool. Also es sieht diese Mega-Sessions, leider können die Podcast-Hörer es natürlich nicht sehen. Es ist wirklich beeindruckend. Sieht sehr fancy aus. Könnte die EGN vielleicht auch mal übernehmen, so ein bisschen bunter. Aber das hat mich tatsächlich die Tage über ziemlich beeindruckt. Aber wie gesagt, kommen wir zum Eigentlichen, weswegen wir hier sitzen. Ich frage einfach mal, dein Schwerpunkt ist ja in der Arbeit auch viel mit Biomarkern und deswegen halt die Frage, gab es da irgendwas Neues zur NFL, GFAP?
Ja, das sind natürlich die Marker, die uns gerade in der Neurologie viel beschäftigen, gerade auch in der MS. Viel Neues habe ich nicht gesehen, aber es wurde viel diskutiert, auch in der Community, auch wie wir jetzt gerade im Hinblick auf die neuen Therapieoptionen, die möglicherweise jetzt auch kommen werden, wie wir damit umgehen, wie wir die messen können, wie wir jetzt auch ja über Phänotypen bei der MS sprechen und daher viele Ideen auch. Ich sehe das auch, dass viele auch ja auch niedergelassene Kollegen, die auch jetzt hier sind, auch sich fragen, kann ich es im Alltag jetzt schon anwenden? Geht das so mit dem Absolutwert oder brauche ich nicht vielleicht auch irgendwie so eine gute Referenz? Und ist longitudinal sinnvoller? Wann mache ich die Messung und so? Das wird also viel mehr diskutiert, aber selber auf dem Kongress neue Daten habe ich nicht gesehen.
Groß. Du sagtest viele Ideen. Was ist denn so die Idee, wie man unter Umständen doch der Progression am nächsten kommt? Also gibt's da Schwerpunktsetzungen? Ist das GFAP der Marker, der die Zukunft da darstellt?
Also ich glaube, es ist eher GFAP, aber ich glaube, die Konstellation zu schauen, welcher Patient hat vielleicht ein hohes NFL am Anfang, als möglicherweise auch Prädiktor für ein höheres GFAP. Das sehen wir zum Beispiel auch in unseren Daten.
Ja.
Also dieser Zusammenhang beider Marke und wie wir das vielleicht auch longitudinal unter einer Therapie sehen und wie sich das entwickelt, das könnte, glaube ich, ganz spannend sein. Also sind auch wirklich die PIRA-Patienten, die halt auch ein hohes GFAP haben. Die bisherigen Daten zeigen das ja so.
Mhm.
Und jetzt natürlich spannend, wie sieht man das unter anderen Therapieoptionen, die jetzt nicht CD20 sind, die jetzt vielleicht kommen werden.
Ja, genau, das könnte uns ja wahrscheinlich auch noch irgendwo bestimmte Lehren geben, wie wir das am besten benutzen. Also es geht vielleicht dann doch mehr um Pattern als um einzelne Werte.
Ich glaube, das brauchen wir auch. Wenn wir jetzt auch nochmal rückblickend zum ECTRIMS schauen und auch jetzt wurde es ja auch die Daten kurz gezeigt zu den BTKIs, dass da scheinbar die Hirnatrophie gar nicht so beeinflusst wird, was ja eigentlich jahrzehntelang der Marker war, auch mit Kognition. Können wir jetzt ja nicht sagen, nee, Marker gibt's nicht mehr. Müssen wir halt einordnen, was spielt bei welchen Patienten eine Rolle, welcher Marker ist da vielleicht führend und vielleicht muss man auch im Hinblick auf Therapiesequenzen überlegen, wenn der eine Marker sich verändert, dann vielleicht auch das Therapiekonzept zu überdenken, also ein bisschen die Hämatologie, wie die Kollegen dort eigentlich auch Patienten einordnen, das glaube ich wäre der nächste große Schritt.
Also da wird sich sicherlich einiges tun, aber jetzt war ja heute auch diese große Plenarsitzung mit neuen klinischen Studien, die gehighlightet wurden, also tatsächlich jetzt auch wirklich vielleicht nicht brandneue Nachrichten, aber doch ganz interessante Studien. Du hattest gesagt, vor allen Dingen die Studie zu Myasthenie und Inebilizumab hätte dich gepackt, oder?
Also bisher war es ja immer so, dass wir gesagt haben, bei der Myasthenie brauchen wir die neuen Optionen, die wir jetzt haben, Komplement oder FCN-Modulation, weil wir schnell agieren wollen und möchten, dass die Patienten gar nicht lange unter einer hohen Dosis Cortison bleiben. Und jetzt hat man ja gesehen, dass nach 26 Wochen es gelang, mit einer CD19 Antikörper letztendlich dafür zu sorgen, dass der QMG relevant sank und auch, dass die Cortisondosis unter 5 Milligramm gelang. Das fand ich sehr spannend vom Design her. Und vor allem ist das, glaube ich, auch in dem Versorgungsaspekt in Deutschland bei Rare Diseases, dass wir wenig Zentren haben, die diese hochpreisende Therapie auch anbieten werden. Jetzt eine Therapie zu haben, die man wirklich alle 6 Monate geben kann, vielleicht wirklich in spezialisierten Zentren, und dann können sie wieder in den ambulanten Bereich weiter versorgt werden, schon spannend. Ich glaube, das wird das Feld nochmal ganz schön aufräumen.
Ja. Also mich hat tatsächlich beeindruckt die Größe der Studie, das muss man sagen. Also waren ja insgesamt über 200 Patienten, 190 mit Acetylcholin-Rezeptor positiver, und dann war ja das Besondere, dass noch 48 auch MASK-positive dabei waren. Das war natürlich auch interessant. Sicherlich auch interessant die Tatsache, du sagst ja schon, dass gewünscht war, die unter 5 Milligramm Cortison zu tapern während der Studie. Und ja, das ist eigentlich wahrscheinlich die größte Studie, die wir auch zudem haben. Natürlich mit einer Substanz, die uns vielleicht auch etwas vertrauter ist aus der klinischen Praxis. Allerdings, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich hatte auch nochmal nachgeguckt, wie jetzt die Werte von Ravulizumab sind. Zuerst mal,
das hat ja auch gehört, dass er dabei.
Und in der Tat ist das ja relativ gleich.
Gleich ist
gut. Aber was ich doch frappierend finde und auch einen tatsächlich totalen Unterschied, während Ravulizumab ja doch in der ersten Woche schon deutliche Unterschiede zeigt, braucht es ja doch fast 3 Monate bei Inebilizumab, bis man wirklich auch einen stabilen, ja, sagen wir mal, Effekt da noch hat. Also ich denke, wahrscheinlich ist der Komplementinhibitor schneller.
Ja.
Als die CD19, aber dann ist natürlich die Frage, wie geht's weiter, und wenn man das natürlich so stabil hält, und da hat er uns ja so ein bisschen angeteasert, ne? Also leider können wir es noch nicht berichten an die Hörer, es gibt noch Late-Breaking News, die dann später berichtet werden, wo dann noch die 52 Wochen Daten gezeigt werden, aber er hat zumindest die Differenzen gezeigt und die waren stabil, die waren sogar, ich weiß nicht, hattest du für ein QMG gesehen?
Die waren genauso eigentlich wie die 26 Wochen, also sehr deutlich.
Noch besser.
Noch, war noch besser,
noch ein bisschen besser, okay. Das war das Interessante. Also es war beim QMG, ich habe es mir aufgeschrieben, war es 5,8 versus 1,4, also eine Differenz von 4,3 gesenkt. Allerdings nicht für die Mask-Myasthenie. Und das finde ich jetzt auch wieder irgendwo natürlich total spannend, weil eigentlich haben wir ja für die Mask immer gehört, dass ja eigentlich die B-Zell-Depletion das Mittel der Wahl ist.
Da kam man mit dem Rituximab ja eigentlich immer schon ganz gut zurecht. Mhm. Ja, in der Vergangenheit war auch immer natürlich Off-Label, aber das ist natürlich spannend, ja.
Das hat der Präsenter so gesagt, dass es wahrscheinlich mit dem kleinen N zusammenhängt. Ja. Auf der anderen Seite, ich finde, 48 Maskfälle so ist auch kein nicht. So kleines N. Ja.
Ja, nicht,
die müssen wir auch erstmal finden und zusammentragen. Ja, ja. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, war eine spannende Sitzung. Ich kann vielleicht so ein bisschen berichten. Mich hat da hast du wahrscheinlich auch gehört, diese Studie zum GBS schon interessiert, muss ich sagen. Also da muss man ja sagen, das ist eine Substanz, heißt 1X005. Im Endeffekt ist es Tanruprubat. Wenn man den Namen hört, weiß man, okay, das geht wieder in Richtung Komplementblockade gegen C1Q. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen bei chronischen Neuropathien. Mhm. Also da im Prinzip die Komplementkaskade an der obersten Stelle am weitesten upstream gehemmt und im Prinzip das eingesetzt bei GBS als One-Shot praktisch nach Symptombeginn. Also die mussten, ich habe es mir auch genau angeguckt, also durften nur maximal 10 Tage schon Symptome haben und mussten auch so schwer betroffen sein, dass sie eigentlich unter 10 Meter gehen können, bis hoch zu eben schwerste auch beeinträchtigten Patienten, also schon ein Klientel. Und jetzt kommt das Interessante, das ist eine Studie, die halt in einem, ja sagen wir mal, medizinischen System oder Systemen durchgeführt wurden, die mit unserem überhaupt nicht vergleichbar sind, nämlich Philippinen und Bangladesch
glaube ich war's, ne?
Genau. Ja. Und natürlich kann man sagen, da kriegt man natürlich noch das GBS in Reinform und kann auch eine Placebo-Gruppe fahren, weil die halt keine Plasmapherese und auch keine Immunglobuline haben. Also man hat letztlich diese beiden Dosen, die eingesetzt worden sind, eine niedrige und eine hohe Dosis, tatsächlich gegen Best Supportive Care getestet. Und da ist natürlich die Frage, die Ergebnisse, kann man das mit uns vergleichen, ne? Also zum einen.
Ja, und ja. Also ich genau das fand, habe bei mehreren Leuten gemerkt, dass das aufgestoßen hat, das Thema. Ja, also es war so, wie kann das sein, wie kann man das anbieten? Und ich glaube auch, man muss natürlich schauen, ich weiß nicht, ob dieses postinfektiöse GBS in Bangladesch mit unserem GBS überhaupt verglichen werden kann.
Nee, ne? Ist es das, wahrscheinlich nicht, ja, weil ich hatte auch mal geguckt, Die meisten waren Ammann-Patienten, also mit einer axonalen GBS-Variante. Die haben wir ja sehr selten. Das waren 60%. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, das sind natürlich auch die, die bei uns Ärger machen und nicht gut recovern.
Ja, ja.
Und wenn man das natürlich wieder zugrunde legt, fand ich schon ganz interessant. Also die Ergebnisse waren tatsächlich so, dass man für die niedrigere Dosis, also die 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, die man als One-Shot gegeben hat, dann tatsächlich gegenüber Placebo eine 2,4-fach höhere Chance hatte, dass man sich eben nach 8 Wochen verbessert. Und vielleicht, was ein bisschen griffiger ist, der Parameter, die haben nach 26 Wochen nochmal geguckt, da hat man gesehen, dass mindestens doppelt so viele Patienten volles Recovery erreichen. Was natürlich aus meiner Sicht bei einem axonalen GBS auch nicht so ganz schlecht ist.
Nee, ja. Wir wissen ja selber, die Patienten sind lange Monate in Reha-Kliniken, dann sehen wir sie zum Follow-up und meisten erholen sich ja wirklich sehr, sehr schlecht. Ja, das ist so.
Also deswegen hat es mich schon so ein bisschen, muss ich sagen, doch interessiert. Und ich könnte mir vorstellen, weil ja auch, sagen wir mal, es gibt ja sehr gute Studien jetzt auch, die bei uns gemacht werden, mit diesen Substanzen, die dann wahrscheinlich auch mit Vergleichs-, also IVIG, hatten wir auch schon drüber gesprochen, bei den chronischen Neuropathien, also ich glaube, dass da schon ein gewisser Reiz auch ist, sich das genau anzugucken, jetzt auch mal in unserem System, wie das mit den Komplementinhibitoren, ob C1, also weit upstream oder auch etwas weiter downstream, wie das klappt. Also das ist
Wir sehen ja sowas Ähnliches, finde ich, auch bei der Myasthen-Krise. Da haben wir ja auch, gibt's ja auch Fallbericht, dass Komplementinhibition auch in einer akuten Krise helfen kann, manchmal mehr als sogar eine Plasmapheresung. Wenn das jetzt bei dem Modell jetzt auch passen könnte. Ja, spannend.
Komm, lass uns mal weitermachen mit den Studien. Dann war ja noch gute alte Bekannte von der MS dabei, oder?
Ja. ja, also das Tolebrutinib meinst du, ne?
Ja, genau.
Ja, also letztendlich kannten wir die meisten Daten ja schon von der ECTRIMS. Jetzt gab es ja noch...
Um es mal ehrlicherweise zu sagen, es waren exakt die gleichen Vorträge wie auf dem ECTRIMS. Also viel hat sich tatsächlich nicht getan.
Nee.
Bis auf, ich glaube...
Nein-Hold-Pack-Test.
Ja, und ausgewertet in der 25-Foot-Walk.
Ja. Auch da gab es jetzt nicht wirklich... Also man hätte eigentlich erwartet, dass man vielleicht da noch ein bisschen granulärer doch einen Effekt sehen könnte, auch weil es ja um chronisch Progredienten ja vor allem geht, das, wo wir die Substanz aktuell auch sehen, wo ja auch der primäre Endpunkt ja zumindest erreicht werden konnte. Aber da hat man jetzt keinen Unterschied gesehen. Und das verunsichert, also mich persönlich, wirft noch mehr Fragen auf. Ja? Wir hatten ja schon das Thema, die Hirnatrophie wird auch nicht maßgeblich beeinflusst. Wie können wir das jetzt einordnen? Da muss man noch ganz, ganz viel, glaube ich, diskutieren auch. Ja,
ja, ich meine, ich finde schon, dass die Daten jetzt zu Tolebrutinib eine gewisse Tür aufstoßen, die ja auch wahrscheinlich anderen wie Phenobrutinib, Remibrutinib zugutekommen, dass man da jetzt eine Idee hat, wohin man kommen muss.
Da gab es ja auch noch ganz interessante Daten fürs Phenobrutinib, das Open Label, dass man da auch eigentlich ganz gute auch Effekt gesehen hat, zumindest auch wieder antiinflammatorisch. Das, was uns ja bei den anderen Phase-3-Daten uns jetzt ein bisschen beunruhigt hat, dass man gegen Moncomparate eigentlich gar nicht so einen Effekt gesehen hat, sah zumindest jetzt hier, natürlich auch Placebo-kontrolliert, eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Ja, also, wie sah das genau aus? Also was war da bei den Phase-2-Studien zu sehen?
Also letztendlich, jetzt bei dieser Open-Label-Phase hat man gesehen, die Schubrate ging auch relevant runter. Man hat gesehen auch, dass die Kontrastmittelaufnehmende Läsionenanzahl und Enlarging T2-Lesions etc., das hat sich alles eigentlich in eine richtige Richtung entwickelt, die wir auch brauchen. Ne? Wir können jetzt die MS nicht, das können wir jetzt nicht wieder verlassen.
Das wäre natürlich schon absolut wünschenswert, dass wir eine Substanz hätten, die auch ein bisschen besser antiinflammatorisch wirkt als jetzt vielleicht Plattformtherapien.
Ja, genau, das muss man, glaube ich, erreichen. Und, das ist schwierig.
Da können wir sicherlich auch gespannt sein, was da kommt. Ich bringe noch mal die Narkolepsie-Studie ins Gespräch, die ja auch präsentiert worden ist. Ich weiß jetzt, Narkolepsie, das läuft natürlich jetzt nicht unbedingt unter den häufigen neurologischen Erkrankungen, aber ich fand es trotzdem deswegen interessant, weil ja zum einen Narkolepsie ja schon eine autoimmunvermittelte Erkrankung ist. Also nicht nur die Zusammenhänge mit der Impfung, sondern auch, dass ja wahrscheinlich CD4-Zellen dagegen Hypokretin sezernierende Neurone vorgehen. Also das ist schon interessant. Ich fand aber auch interessant, welche Substanz man dafür verwendet hat. Also dass man tatsächlich ja mit einem alten Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, der ja bei uns noch nicht zwar vom Markt ist, aber auch vom IQWiG ja letztlich abgestraft wurde wegen Wirkungslosigkeit bei Major Depression in USA komplett eben auch vom Markt genommen worden ist. Also das Reboxetin ist der Stoff, wird jetzt allerdings natürlich in der Studie als X12 sozusagen bezeichnet und der wurde bei Narkolepsie eingesetzt. Aber ich fand das schon relativ beeindruckend. Also Narkolepsie gibt's ja sowohl mit als auch ohne Kataplexie, werden ja jetzt im Moment die beiden Typen unterschieden. Kataplexie, also diese affektiv assoziierten Tonusverluste, was ich persönlich mir sehr, sehr unangenehm vorstelle, ja, wenn das passiert. Und die hatten, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, tatsächlich bis zu 20 kataplektische Anfälle bei Baseline pro Woche.
Wahnsinn.
Und das ist echt schon eine ganze Menge. Und auch eine Absolute Sleepiness Scale von 18 bei einer 24 Skala. Ich weiß nicht, wie viel wir im Moment im Jetlag haben, aber ich würde sagen, ich habe es mal durchgeguckt. Bei mir wäre die wahrscheinlich jetzt auch im Moment so bei 18. Also es ist eine unangenehme Situation, muss man sagen, kataplektisch und eben so schläfrig zu sein. Und da hat die Studie doch mit dieser Substanz, die wir gut kennen, es geschafft, eben diese kataplektischen Anfälle um stabil 50% zu reduzieren. Gegenüber Placebo, das ist schon beeindruckend und auch letztlich die Schläfrigkeit auch deutlich zu reduzieren. Und 33% im Moment hatten keinerlei kataplektische Anfälle mehr in der Studie, also 33% ohne.
Also für den Lebensalltag, überhaupt beruflichen Alltag, glaube ich, für diese Betroffenen, glaube ich, das ist schon Gamechanger, ja? Also finde ich schon spannend.
Absolut. Nehmen wir unsere Hörer noch mit für die letzte Highlight-Studie, die präsentiert worden ist, Migräne.
Ja, das interessant natürlich, dass jetzt auch Migräne jetzt bei Kindern und Jugendlichen mal untersucht wurde, auch letztendlich ja mit dem bekannten Antikörper.
Rimanezumab hat man eingesetzt.
Ja. Ich weiß, auch da ein ganz komisches, fast Störgefühl, weil man jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Tage hat man es reduziert ohne dem Medikament? 1-2 Tage die Kopfschmerzrate?
Ja, es war ein Tag in der
Differenz
zu Placebo.
Dafür alle 4 Wochen, glaube ich. Also
ich muss sagen, die Studie war super gut gemacht.
Ja, das stimmt.
Absolut in Ordnung. Die Präsenterin war sehr engagiert, hat es auch gut hergeleitet. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, Kinder mit Kopfschmerzen und auch Migräne bei Kindern ist blöd. Ja? Mhm. Ich würde da also auch ihr absolut recht geben, dass die zugelassenen Sachen, die man jetzt hat, letztlich natürlich nicht unbedingt für Kinder so super geeignet sind mit dem Topiramat oder
auch Amitriptylin.
Das ist ja nichts, was man jetzt unbedingt Kindern so gerne geben möchte. Also von daher, der Background ist vollkommen in Ordnung. Ich frage mich nur immer dann, entspricht eben Signifikanz, die ja hochsignifikant war, das Ergebnis tatsächlich einer klinischen Relevanz? Das kam bei mir tatsächlich so ein bisschen immer im Hinterkopf hoch. Auch wenn ich überhaupt nichts gegen, ich kenne mich da auch viel zu wenig aus, letztlich bei Migräne, aber der eine Tag, der hat mich dann doch irgendwo so ein bisschen nachdenklich gestimmt.
Ja, weil der eine Tag wird ja dann noch zusätzlich beim Arzt verbracht oder in der Praxis denn. Und das, wenn man jetzt mal so im Alltag das übersetzen würde, fand ich auch schwierig. Aber toll trotzdem, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir viele unserer Therapien trotzdem bei Kindern und Jugendlichen, ist ja auch bei der Multiple Sklerose, auch untersuchen, dass wir da
das auch wenigstens
die Option haben.
Sicher hoch anzurechnen, dass man das da hat. Also, relativ spannende Session, muss ich sagen. Also, ich habe es gerne gehört. Das war spannend. Ich hoffe, wir konnten jetzt auch so ein bisschen das rüberbringen, dass es doch einige spannende Dinge gab. Du warst noch in einer Session zu Komplikationen von Checkpoint-Inhibitoren,
oder? Ja, das ist ja das, was uns jetzt, glaube ich, immer mehr auf uns zukommt, auch in der Neurologie, weil die Checkpoint-Inhibitoren ja in vielen Bereichen der Onkologie wirklich heilsam sind, wirklich auch Game-Changer sind. Mhm. Ne? Also Tumore, die sonst mit einer infausen Prognose waren, plötzlich behandelbar sind. Aber natürlich, wie wir auch alle wissen, ja, auch unsere MS-Betroffenen oder andere Patienten und Patienten letztendlich ja auch diese Therapie bekommen, weil sie vielleicht noch einen Comorbid-Tumor jetzt entwickeln. Und das war ganz interessant, dass da halt auch Patienten vorgestellt haben, die haben vor allem Myasthenin entwickelt. Und interessanterweise hat man retrospektiv gesehen, dass die auch vorher schon Acetylcholin-Rezeptor positiv waren, obwohl sie gar keine Myasthenie hatten, auch keine Symptome. Also man hat die Erkrankung demaskiert. Und das ist interessant. Und es gab letztens auch eine Publikation dazu, dass wir eigentlich bei unseren MS-Patienten, weil ich ja die Sorge gehabt, gar nicht so diesen Effekt sehen, dass Checkpoint-Inhibitoren zu einer deutlichen Wiederaufflammen der MS-Aktivität sorgen, sondern es sind eher so periphere Erkrankungen, also auch CDP, Myasthenie, auch GBS-Fälle. Und das wurde eben nochmal diskutiert und das wird auch spannend sein, wie wir das interdisziplinär dieses Thema angehen und dass wir da auch gute Konzepte finden, auch unsere Patienten gut zu beraten, ne? Wie man vielleicht auch dann mehrere Therapien kombinieren muss, MS plus vielleicht auch einen Checkpoint-Inhibitor.
Ja, ich finde, das ruft uns Neurologen nochmal ganz anders auf den Plan, weil man ja doch sagen muss, ich meine, das ist die onkologische Therapie im Moment, die überall gegeben wird und wir sehen doch relativ viele, also viele in Anführungszeichen, Nebenwirkungen, die wir wahrscheinlich auch so nicht unbedingt bei den Leuten erwartet hätten. Also ich finde schon, dass das auch ganz wichtig ist, dass wir natürlich da anamnestisch drauf eingehen, ja. Was hat so jemand gekriegt, ja? Wie ist das, wenn man die Bremse vom Immunsystem nimmt? War vielleicht doch irgendwas vorher schon zu sehen? Also ich halte das auch für eine extrem spannende Sache und glaube auch, dass wir da noch vieles, vieles auf den nächsten Meetings gerade über diese, ja, Sekundärkomplikationen von onkologischen Therapien hören werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, war letztlich, muss man sagen, wirklich heute ein sehr spannender Tag.
Ich glaube, die Neurologie ist weiterhin wachsendes
Feld. Ja, also ja, das muss man absolut sagen. Also es macht viel Spaß zu sehen, was sich alles tut. Und da muss man auch sagen, ist natürlich der AAN-Kongress mit seiner Vielfältigkeit schon unschlagbar. Also ich habe heute auch nochmal durch das Programm geguckt und gedacht, es gibt ja eigentlich nichts, wirklich gar nichts, was jetzt nicht in den 4 Tagen bearbeitet worden ist. Das muss man eindeutig sagen. Marc, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten über die neuen Studien und über sonst noch das ganze Thematik, die wir heute gehört haben. Danke ganz herzlich, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, das war jetzt unsere letzte Episode des täglichen Neuronews-Updates vom EEN-Kongress aus San Diego. Wir hoffen, wir konnten die Atmosphäre des Kongresses und auch die Inhalte einigermaßen gut rüberbringen und hoffen, dass es Ihnen oder euch gefallen hat. Sie finden die Neuronews sowie weitere Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.